die IT-Woche, ein Podcast der Redaktion von Inside IT.
Herzlich willkommen zur IT-Woche. Mein Name ist Katharina Jochum, ich bin Journalistin und bei mir zu Gast ist heute Patrick Hofer, Managing Director von North Sea in der Schweiz. North Sea ist Anbieter von regionalen Rechenzentren mit mehreren Standorten in der Schweiz. Mit meinem Gast möchte ich heute darüber schwätzen, was der hiesige Markt für das Unternehmen spannend macht, was die Schweiz von anderen Ländern unterscheidet und was Kunden vom Colocation-Anbieter erwarten. Schließlich geht es natürlich auch um künstliche Intelligenz, digitale Souveränität und Energie. Patrick Hofer, Schweizchef von North Sea, hat seine Karriere in der Telekom-, IT-, Netzwerkbranche verbracht. Damit kennt er nicht nur das Unternehmen, sondern auch den Markt mit all seinen Entwicklungen und Hypes bestens. Herzlich willkommen, Patrick. Vielen Dank für deine Zeit.
Danke auch. Hat mich gefreut, hier hinzukommen und bin ganz gespannt, wie das hier läuft. Das ist mein zweiter Podcast, den ich mache.
An dieser Stelle noch Interessenbindung. Der Podcast ist im Rahmen von einer Medienpartnerschaft zwischen Inside IT und North Sea entstanden.
North Sea hat seinen Hauptsitz in den Niederlanden und ist 2022 in den Schweizer Markt gekommen. Kommen wir nachher nochmal darauf zurück. Du bist seit 2023 in der Rolle von Managing Director. Bevor wir in all die Themen eintauchen, lass uns den Unternehmen und deine Rolle vielleicht kurz einordnen. Wie würdest du North Sea mit einem Satz beschreiben?
North Sea ist ein Colocation Provider, fokussiert damit auf den KMU-Markt in Holland, in Deutschland und in der Schweiz. Und meine Verantwortung und Rolle eben als Managing Director ist, der Service der KMU-Landschaft in der Schweiz anzubieten.
Mit was verbringst du deinen Alltag?
Also die Hauptaufgaben für mich sind eben, ich bin verantwortlich für ein Team von etwa 35 Leuten. Und ich sage immer, ich vergleiche das manchmal mit dem Sport, Teamsport. Ich bin der Coach von diesen 35 Leuten. Ich habe wirklich von der Pike auf Verkauf, Marketing, Technikführung, eigentlich alles gemacht. Und das ist jetzt so ein Schlussbuch für mich, auch vom Alter her, wenn ich sage, dass ich jetzt eigentlich ein Team von 35 Leuten darf coachen, zusammen erfolgreich zu sein in der Schweiz für den KMU-Markt.
In der Mitteilung zu deinem Start hat es geheissen, die Expansionspläne vom Unternehmen sind für dich ein wichtiger Faktor. Wenn du jetzt ehrlich bist, wo ist am Anfang deine Priorität gewesen? Ist wirklich die Expansion gewesen oder hat es zuerst einen Stabilisierungsbedarf gegeben?
Ja, das ist wie immer, wenn man neu anfängt, habe ich sage amigs heute so eine Regel, schauen, hören, laufen. Das geht amigs etwa so 6 bis 8 Monate, dass man das Team muss kennenlernen, schauen, wo stehen sie, auch wenn man aus dem Markt kommt, auch wenn man all die Informationen hat vom Markt und das Business kennt. Es ist immer wieder ein bisschen anders und das ist richtig. Am Anfang ist es wirklich darum gegangen, wo steht das Unternehmen, wo stehen die einzelnen Leute, wie ist die Organisation und dann nachher entsprechend dann Anpassungen machen, dort, wo es notwendig war. Und von dem her gesehen, ja, wie du richtig gesagt hast, ist die Expansion jetzt bei mir auf der Agenda nicht so überstoben gewesen. Kann ich aber auch so sagen, weil die Expansion wird bei uns in Holland von Merchant Acquisition geleitet. Das heisst, wenn ein neues Datacenter kommt, wird das uns so quasi wie ich als Managing Director mit dem ganzen Team, wenn es fertig gebaut ist, uns übergeben. Und dann bin ich verantwortlich für den Betrieb.
Aha. Und jetzt in diesen knapp 3 Jahren, sage ich mal, was sind so die wichtigsten Veränderungen gewesen seit deinem Einstieg?
Also die wichtigsten Veränderungen sind im Go-to-Market gewesen. Was der North Sea in der Schweiz, kann ich da nur sagen, ein bisschen gefehlt hat, ist der indirekte Kanal, also via Partner. Wir haben mir in die Karte gespielt, weil das ist eine der Kernkompetenzen, die ich in den vergangenen Jahren auch in den Unternehmen eingebracht habe, ist Verkauf via Partner. Und auch da ist der Datacenter-Markt quasi jetzt in einer Phase, gerade im Colocation-Bereich, wo man über Partner quasi das Momentum kann erreichen kann. Wir haben auch einen Direktvertrieb, aber nur Direktvertrieb mit Marketing, das würde nicht lange.
Ja, auf Partner kommen wir vielleicht nachher noch mal ganz kurz zum Schwätzen. Schauen wir zuerst einmal allgemein ein bisschen in die Schweiz. Du hast angesprochen, die Wurzeln des Unternehmens sind in den Niederlanden. Die Schweiz ist nicht das einzige Expansionsland. Aber fangen wir vielleicht bei den Kunden an. Was macht der Schweizer Markt für ein internationales Unternehmen interessant? Warum sind sie überhaupt da hingekommen?
Gut, ich glaube, überall in der Hightech-Branche, die Schweiz ist relativ weit in der Digitalisierung am Ausprobieren. Wir sind ja nicht umsonst immer so in den oberen 3, was Innovationen anbelangt. Und das macht ja die Schweiz aus. Dann natürlich Das ist, glaube ich, überall. Und für die ganze IT-Telekom Data Center ist natürlich dann Finanzmärkte. Zum einen das Government, ich sage immer, die Finanzmärkte Zürich, dann das Government Bern. Und wenn man auf Genf aber geht, also das Welschland ist dann natürlich im Prinzip WHO, die internationale Association, wie man so schön sagt. Und das ist sicher ein Grund gewesen. Und dann natürlich, würde ich sagen, im Colocation-Bereich hinein, wenn ich heute zurückschaue, ist das natürlich ein super Match gewesen, weil nur sie, und das haben sie immer noch auf der Fahne, Fokus, Colocation, KMU. Und andere Firmen, und das ist nicht wertend gemeint, das habe ich schon ein paar Mal erlebt, ja, man will ja immer weh. Und am Schluss ist man so quasi überall. Und das ist meine persönliche Meinung und Erfahrung, auch wieder nicht wertend gemeint, das schafft man einfach selten, weil es sind verschiedene Märkte, braucht verschiedene Verkäufer, verschiedene Approaches zum Mailen. Und wenn man quasi vom Consumer über den KMU bis hin zum Hyperscaler jetzt zum Beispiel im Datacenter-Markt, ist ein bisschen schwierig. Und man sieht dann manchmal auch die Internationalen, die sich recht fokussieren. Und ich behaupte, das ist wirklich der beste Zeitpunkt gewesen und auch die Zukunft, komme ich dann später darauf zurück, ist im KMU-Markt da und wir fokussieren uns. Und Fokus habe ich gelernt und aber auch dürfen erfahren, da ist man dann meistens erfolgreich, man verzettelt sich weniger.
Ist das nur in der Schweiz so, dass Kundengruppe KMU am Fokus steht, oder ist das international bei euch?
Also ich muss jetzt so sagen, es ist klar natürlich unsere Strategie und kann man auf der Webseite auch überall nachschauen. Wenn man jetzt natürlich ein bisschen hinter den Vorhang schaut, wenn ich das so sagen darf, du hast es angetönt, in Holland ist das Unternehmen gegründet worden im 2019. Die sind natürlich, haben einen Merger gehabt, das muss man da vielleicht auch sagen, und dann erklärt sich das zwischen KPN und Telecity, oder? Das ist für die Schweizer Kunden vielleicht zu vergleichen, das wäre wie nur sie hätte, wäre entstanden in der Schweiz aus allen Datacentern von Swisscom und irgendwann einem kleineren.
Yep.
Und von dem her gesehen sind sie natürlich in einer anderen Liga, machen auch Colocation, aber haben jetzt teilweise schon auch, ich sage jetzt ein bisschen Ausschau Richtung Enterprise. In Holland, in Deutschland mit dem Zukauf von Colt ist man auch an einem anderen Punkt, aber es sieht ein bisschen danach aus natürlich, die weitere Zukunft. Wenn man jetzt sagt, KMU wird bleiben, Colocation wird bleiben, also was ich da schon sagen kann, Hyperscaler wird nicht kommen.
Ah,
hat verschiedene Gründe, aber das kann ich auch später sagen. Aber man wird sicher, das ist ja auch normal und das passt aber auch, noch mehr ein bisschen ins Enterprise, in Grosskunden gehen.
Ihr bezeichnet euch selber als regionaler Anbieter von Rechenzentren. Banal in dem Sinn, aber was heisst regional jetzt für dich konkret? Geht es um Nähe zu den Kunden, um Latenz? Der Vertrieb, Betreuung vor Ort, was ist für dich ein regionaler Anbieter?
Also ich könnte jetzt eigentlich zu allem, wo gesagt hast, ja sagen.
Ja.
Nein, Spass beiseite in dem Sinn, ja, es ist wirklich das, aber das zum ein bisschen unterlegen. Oder? Also regionale Rechenzentrumbetreiber heisst eben, wir gehen in die Regionen, wir sind nicht nur, sagen wir, in Zürich oder eben teilweise sind wir da in Winterthur, in Basel sind wir in Münchenstein, gut in Biel, wir sind nicht in Bern und gehen dort ein bisschen raus. Wenn man es so darf sagen, aber trotzdem nah genug, es wäre, glaube ich, die Agglomeration, würde man sagen, oder wenn man sonst das anschaut, das Vergleich. Das eine ist wirklich mit Nähe zu den Kunden. Die Latenz spielt auch eine Rolle. Und für mich jetzt, dort schließt sich der Kreis. Das ist jetzt meine persönliche Meinung. Ich habe jetzt dort nicht gerade Studien, die das belegen, aber ich, so aus der Erfahrung her, es kommen jetzt immer mehr KMUs in die Rechenzentren. Komme ich dann auch später darauf zurück, was das bedeutet und wieso das so ist. Dort ist eben gut, dass quasi die Hightech Anforderungen, die auch für KMU gelten, sind dann eben auch zahlbar. Plus eben bei ihnen und nicht irgendwo weit weg. Das ist auch ein Grund, eben die Nähe von den Kunden. Dann ein weiterer Punkt ist auch, gerade in der Schweiz, glaube ich, ist auch klar, man spricht die Sprache. Wenn wir ins Welschland gehen, wo lokal da herrscht, da kann ich auch sagen, bei uns, wenn man uns anruft, wir haben noch Telefonnummern auf der Webseite, wir können uns anrufen und das nehmen dann lokale Leute ab. Das ist das eine. Das andere ist auch, ja, klar, wir haben auch gerne, wie jede Unternehmung, ein bisschen grössere Kunden, das lohnt sich dann mehr. Aber wir legen auch immer noch Wert auf eben KMU. Man kann uns ein Rack, zwei Rack anfangen. Und manchmal eben, das ist ja auch die Start-up-Branche, die da drin ist, auf einmal entwickelt sich jemand in ein grösseres Unternehmen, oder? Das ist ja dann auch dort. Und dort sind wir prädestiniert eigentlich und so auch aufgestellt.
Kannst du ganz allgemein antworten, was für Erwartungen haben eure Kunden? Vielleicht bleiben wir bei der KMU, ein Rechenzentrum, eben, was für Infrastruktur fordern sie, was für Services?
Also grundsätzlich mal, und das ist natürlich auch klassisch Data Center, oder? Also es muss einen sicheren Zutritt haben, also das Zutrittskonzept muss einfach verheben und das eben auch für KMU. Und dann natürlich alles, was es, der Rechenzentrum muss haben, Redundanz, Stromausfall, dass wir, wenn es einen Stromausfall gibt, eben nicht dann auch das ganze Datacenter steht. Mhm. Also die klassischen Anforderungen, die man hat. Wir sind auch Tier 3 Datacenter. Und das sind einmal die Erwartungen von der KMU-Kunden. Was aber dann wirklich ganz wichtig ist, und ich auch wieder eigentlich, nicht nur da, aber das ist schon lange immer meine Philosophie gewesen, Nähe beim Kunden ist eben die Sprache und der Service. Oder? Heutzutage, oder schon länger eigentlich in der Hightech-Branche, ist, muss man vorsichtig sein, am Schluss ist Technologie und alle sind etwa gleich weit. Mal ein bisschen mehr, mal weniger. Nein, Spass beiseite. Für mich ist wirklich, wenn ich mit den Kunden rede, ist wow, ja, irgendwann gibt es einen Fehler. Irgendwann haben wir halt doch auch ein Problem.
Ja.
Und dann kann man heute den grössten Unterschied machen, oder? Und das ist eben, man ist da, man redet Sprache, man ist schnell. Nähe zum Kunden im KMU, sie kommen auch ein bisschen aus dem Bereich raus, ist halt immer noch relevant.
Ja, in der Schweiz hat man das Gefühl, noch umso mehr, jeder kennt jeden. Es ist einfach ein Thema, ja, wenn man eine Nattelnummer quasi vom Provider
das,
hat.
Das funktioniert teilweise genauso.
Will man schon von Nähe schwätzen? Wir sind ja hier im Inside IT Podcast Studio in Winterthur. Und Winterthur ist für euch auch sehr ein wichtiger Standort. Ich frage jetzt einfach mal, warum?
Also eben, das eine ist ganz klar gewesen, durch natürlich eben die Datacenter-Übernahme, dazu mal im 22, wie du richtig gesagt hast, von der Netrix, wo Münchenstein und Biel gewesen sind. Jetzt im Colocation-Bereich hat sich das, also ich bin jetzt nicht eben, dort bin ich ja noch nicht bei der Firma gewesen, die werden eine Evaluation gemacht haben, wie haben sich dann das Winterthur-Datacenter, das im Boden innen ist und im Standort Winterthur, viel KMU, Industrie, quasi ist das prädestiniert, oder? Darum sind wir auch da. Und ja, das ist mal ein Teil. Und werden auch weiter aufbauen. Es ist auch weiterhin, gut, das ist dann vielleicht der Outlook, aber ich sage, es wird in dieser Branche ist ja so ein, ein Hotspot-Markt. Wir harten auch weiterhin aus, sich, dass also in Holland da Merger Acquisition, ob es vielleicht noch andere Opportunities gibt, Zürich und Umgebung. Oder? Aber Winterthur war jetzt mal der erste Footprint gewesen. Und da werden wir dann nachher weiter schauen.
Du hast gesagt, Entscheidungen in dem Sinn, Bauten, die Übernahmen kommen von der Corporation quasi von oben. Du hast jetzt die Regionen vorher schon angesprochen, von Genf, Biel etc. Fehlen ja schon, ich würde sagen, die Ostschweiz fehlt, Tessin fehlt. Darfst du da mitschwätzen?
Das ist ein guter Punkt. Also mitschwätzen kann man immer. Also es ist ja so, dass ich ja regelmässig angesprochen werde im Markt Schweiz, direkt von eben Opportunities, wo man wieder etwas kaufen kann, wenn es dort in diesem Bereich geht. Ich tue sie einfach weiterleiten. Mhm. Also ich habe nicht eine Entscheidungskompetenz dort drin und das ist dann wirklich halt etwas, dass NorSea ist eine internationale Firma und ist Private Equity, oder? Also das ist, wir sind ja letztes Jahr dann auch verkauft worden an Antin, das ist ein französischer Infrastrukturprovider und das ist natürlich dann auch dort, da hat es auch wieder Research und alles, was dann dort drin spielt.
Ja.
Das sind die klassischen Elemente. Eben wie gesagt, ich kann es reinkippen, aber dann nachher wird das dort dann weiterverfolgt, was passiert in der Gesamtstrategie. Im Moment muss ich sagen auch, ich muss es ja auch immer, sage ich jetzt, verkraften können. Das heisst, im Moment, wenn ich schaue, wo wir stehen, mit den Standorten, die wir haben auch, ich sage jetzt, ausser dem Münchenstein, haben wir überall noch Platz. Gehört jetzt vielleicht eben, das ist dann das, was dann natürlich drin ist, das schnell verkaufen. Mhm. Aber wir haben noch die Möglichkeit. Und das andere ist, darum haben wir jetzt schon Footprint in Basel. Da kann ich wirklich sagen, das ist aus der Historie heraus, sind wir das Nummer 1. Und darum hat man jetzt auch dort weiter geschaut, das ist Pharma, Healthcare und so weiter.
Ja.
Und darum ist ja dort ab Town Basel, werden wir das Datacenter bauen und dann das nächste in Genf, Welschland und was nachher noch kommt, eben, wir müssen es auch können abarbeiten, verarbeiten, übernehmen. Oder?
Weil du gerade Basel angesprochen hast, ist noch ein spannender Case, Pharma zum Beispiel, forschungsintensive Branche zum Beispiel, die mit riesigen Datenmengen schafft. Das künstliche Intelligenz, Stichwort habe ich vorhin schon mal in den Raum geworfen, verändern sich die Anforderungen für den Kunden an die Infrastruktur?
Also, sie verändern sich, Nein, sie haben sich schon verändert und wir haben auch schon darauf reagiert. Und da kann ich vielleicht schnell einen Einblick geben. Früher hat man gesagt, ja, 3 Kilowatt pro Rack. Ende 2024 ist ein Unternehmen von uns zugekommen. Ich würde auch sagen, ist ein KMU im absoluten Hightech-Bereich, fokussiert auf, ich sage jetzt fast AI as a Service. Und die sind gekommen, die haben mit namhaften Herstellern, und also das ist wirklich ein Crème de la Crème von dem Hersteller mit Forschung in der Schweiz und so weiter, und dem Startup auf uns zugekommen. Und haben gesagt, du, wir wollen jetzt mit Nvidia-Technologien 50 Kilowatt pro Rack. Was heisst das? Und da kann ich jetzt wirklich so sagen, dass eben bis anhin 3 Kilowatt, das heisst, muss man sich so vorstellen, Wasser in einem Datacenter, no way. Ja? Macht eigentlich noch Sinn. Mhm. Mit KI hat es Wasser im Datacenter. Es hat bei uns Wasser. Jetzt die Frage ist, wie schnell kann man das machen? Jetzt, wenn man ein neues Datacenter, egal was man macht, oder wenn man etwas Neues kann machen, kann man mit den neuesten Technologien, die neuesten Anforderungen entsprechend, ist am effizientesten. Gut, vielleicht hat man nicht so viel Erfahrung, aber da kann man das machen. Wir haben ein bestehendes Datacenter in Münchenstein, wo im 2015 live gegangen ist. Innerhalb von einem Jahr. So umgebaut intern, damit wir 6 Racks an 50 Kilowatt mit Nvidia-Technologie live sind. Also das ist schon letztes Jahr ist das live gegangen. Wir haben das in 3/4 Jahr geschafft. Und jetzt muss man sich vorstellen, vielleicht ein bisschen so, eben das Wasser, wenn man Wasserkühlung hat, ist alles aussen dran von der Hülle. Okay. Jetzt haben wir müssen quasi, das ist wie wenn man daheim die Hauptleitung muss dann ins Datacenter reinführen. Das heisst, man tut am Herz operieren. Man hat das gemacht innerhalb 3/4 Jahr. Und das Projekt kann man heute auch, wir haben das auch jetzt schon ziemlich ausgeschlachtet und mit dem Lieferant legen zusammen, Rear-Door-Cooling, oder? Das heisst, wir haben jetzt quasi das Wasser, der Hauptwasserfluss geht bis zu der Ex und dort dann in die Türen rein. Oder?
Spannend.
Das haben wir jetzt eigentlich schon realisiert, ist am Laufen. Und das hat mich selber auch noch beeindruckt. Also, dass man da, weil das ist die grösste Herausforderung. Die Kundenanforderung verändert sich und jetzt sehen, wenn man Nvidia nimmt oder eben AI-Technologie, wie viel in der Realität ist, das ist nochmal ein anderes Thema, aber wir reden ja schon von einem Megawatt pro Rack. Also jetzt kann man selber sagen, wenn man nur 100, 200, 300 lange auch schon, das ist eigentlich extrem, was man da muss machen, das ist exponentiell.
Ja.
Und wenn man das in einem bestehenden Datacenter ist, eine rechte Herausforderung.
Wenn du wählen könntest und deine Wünsche oben abgeben, würdest du in der Schweiz lieber bestehende Rechenzentren kaufen, vielleicht schneller auf den Markt ziehen damit oder doch lieber selber bauen?
Also eben, es kommt wirklich darauf an, dort, das sind immer schwierige Entscheidungen. Ein Rechenzentrum kaufen und schon mit bestehenden Kunden und dann noch ein bisschen Platz, eben, das wäre ja so der Idealwunschding.
Ja.
Ja, wobei, eben die Frage ist dort, die meisten Rechenzentren, die man wahrscheinlich kann kaufen kann, sind älteren Datums. Dort wäre ganz klar, wie schnell kann man das noch umbauen. Weil kann ich ganz persönlich sagen, ich habe das ja nicht gewusst, die haben wirklich im 2015 wir haben das präsentiert an gewissen Event. Designer, die das entwickelt und designt haben dazumal, haben viel vorausgedacht. Weil das ist dort gegangen. Es war nicht ganz günstig, aber trotzdem, es ist innerhalb 3/4 Jahr. Mhm. Und alles, was ich verstanden habe, ich bin nicht Techniker, kann ich heute ableiten, dass sie haben sehr viel studiert schon.
Ja.
Dass das möglich war. Oder? Und darum müssen wir dann schauen, wenn man eins kauft, ist das auch so oder eben ist es nicht so.
Du hast vorher kurz angesprochen, zum ins nächste Thema zu gehen. Ihr grenzt euch bewusst von der Hyperscale zum Beispiel ab. Gibt es aber trotzdem Bereich, wo ihr vielleicht doch noch an denen unterwegs sind? Wo positionierst du dich da?
Also, ich habe dort folgende Antwort. Das eine ist wirklich technisch. Also wir, bis jetzt, Datacenter in Holland, gut, jetzt sind es glaube ich irgendwie bei 10 Megawatt. In der Schweiz haben wir bis jetzt Datacenter zwischen 3 und 7 Megawatt. Und vielleicht, man ist jetzt dran in der ersten Stufe, geht es dann auch Richtung 10 Megawatt. Aber wir haben klar keine Hyperscaler, weil die haben andere Anforderungen. Die wollen ganze Gebäude oder eben dann mehrere Stöcke und so weiter. Also schon rein technisch können wir das nicht liefern, was sie brauchen. Oder? Das ist mal das eine. Das andere ist aber auch, und jetzt gehen wir wieder zurück auf den KMU-Markt und das Bedürfnis, das die haben. Sowohl KMU, aber ich habe ja vorher gesagt, der Enterprise-Markt, der jetzt auch von Interesse wird, Data Sovereignty.
Mhm.
Der geopolitische Lage, die wir heutzutage haben, sehe ich immer mehr Kunden, die kommen und wirklich sagen, ja, ist denn das alles in der Schweiz? und eben hat da keinen Zugriff im Hintergrund und wo dann wirklich die Lösungen, darum arbeiten wir übrigens eben vermehrt jetzt noch mit Partnern zusammen,
ja.
Dass man kann sagen, ja, das ist und bleibt in der Schweiz und darum haben wir dort genug Wachstumsmöglichkeiten mit unserem Co-Location-Angebot. Wir sind aber, muss man auch sagen, verbunden natürlich schon, weil Kunden machen nicht nur das. Und wir haben natürlich in Holland und auch in der Schweiz Connectivity zu diesen Hyperscaler. Und der letzte Punkt vielleicht, das habe ich gar noch nicht erwähnt, passt jetzt aber eben da hin zu den Hyperscaler. Wir sind ja in der Schweiz, im Gegensatz zu Holland und Deutschland, noch ein ISP von der Historie her.
Aha, yeah.
Das heisst, wir sind zum einen, wenn wir als Datacenter-Provider sind, wir immer ja carrier-neutral. Und das ist dann auch immer eine Herausforderung, wie man das macht, kommunikativ, transparent, authentisch und sagt, ja, wir sind auch ein ISP mit gewissen Bereichen. Immer, wenn wir mit Partnern sind, eben dort wird es dann sensitiv, tun wir anbieten oder tun wir eben nicht anbieten.
Yeah.
Aber wir sind auch noch ein ISP und dort haben wir dann wieder Möglichkeiten, man hat schon können sagen, wir haben live gegangen mit einem 400 Gigabit Netzwerk mit Verbindung von allen unseren Datacentern in der Schweiz. Und dann kann man quasi innen raus dann auch zu Cloud-Provider, da sind wir dort verbunden.
Mhm. Ist ein Verkaufsargument.
Absolut.
Weil du es angesprochen hast, bleiben wir bei den Partnern. Was für Unternehmen suchen ihr als Partner? Was würden die können?
Zum einen sind es der klassische ICT, also der Informatikdienstleister, auf Deutsch gesagt. Oder? Also alle, die Informatikdienstleistungen machen, das sind einmal unsere Partner. Wir haben eine Strategie, 3 bis 5 strategische Partner und andere natürlich dann auch, oder? Wenn sie Interesse haben, können schauen, aber die 3 bis 6 passen in unsere Strategien. Das sind eben Informatikdienstleister und natürlich jetzt Cloud-Provider.
Mhm.
Und zwar wirklich die, die jetzt auch in dem ganzen geopolitischen Umfeld Private Cloud oder die anbieten, IT, also Informatikinfrastruktur. Für mich jetzt, wenn ich dürfte, wünsche persönlich noch Open Source am besten, gibt es ein paar. Und das ist auch ein Fokus, den wir jetzt haben, dass wir die dort reinholen, weil da gibt es ja jetzt auch schon grosse Unternehmen, die in diesem Bereich dann mit kleineren eben anfangen zu arbeiten. Ja. Oder? Und die ganze Verbindung dort, wenn wir das anbrechen, dass wir dann die bei uns haben, dann haben wir schon das richtig gemacht.
Wäre das Ziel, dass es hauptsächlich über den Partnerkanal läuft oder bleibt?
Nein, das wird nie bleiben, weil eben gerade wieder im KMU-Bereich, es gibt immer noch, also eben, wir wollen Ansprechpersonen sein.
Ja.
Es muss ein Miteinander sein. Mhm. Und wichtig ist im Partnerbereich, viele in der Vergangenheit den Fehler gemacht, oder? Dass man sagt, ja, über Partner kann man multiplizieren, oder? Wenn ich einen Sales anstelle, dann kann der so und so viel machen mit Partner und dann beide macht es so. Weil der hat ja auch wieder seine Strategie. Das heisst, ich muss wirklich strategisch die rauspicken, wo, und ich dann dort auch, Personal Connection, dort, wo Chemie matcht. Ich sage dann nämlich immer, wenn Firma XY findet, nur sie ist einfach genial, weil der Patrick oder wer auch immer, der nimmt ab, der hilft mir und da kann ich weiterfahren, das spielt halt dann in die Karten. Und das kann man nicht mit irgend 100 machen.
Also eine kleine, aber feine Auswahl.
Genau.
Kommen durch Partner andere Kunden zu euch? Gibt es ein neues Kundenfeld quasi, das sich mit Partnern erschlossen hat?
Also die Partner, die natürlich jetzt eben auch im Bereich, das stimmt, eben auch AI, ja, dort ist wirklich das Thema AI oder Data Sovereignty, die zwei Elemente spielen, haben wir jetzt festgestellt, dass neue Partner gekommen sind oder Anfragen auch gekommen sind von Kunden. Wir wollen mal etwas testen. Das ist eben auch so wie im KMU-Bereich. Wir haben mal mit einem Rack angefangen und schauen, ob das funktioniert.
Ja.
Und das hat stattgefunden schon und wird, bin ich überzeugt, noch weiter stattfinden.
Bleiben wir noch mal kurz bei AI. Verändert sich aus deiner Sicht auch zum Beispiel, wie Kundengespräche geführt werden? Kommen ganz andere Bedenken, neue Anforderungen, die Infrastruktur auf, hat sich da etwas geändert oder hauptsächlich schnell?
Das ist ein guter Punkt. Was ich feststelle ist, und das ist auch wieder typisch immer so einem Markt, wo man da ist mit AI, oder? Dass am Anfang von den Anfragen sind immer die Anforderungen extrem hoch, 100 Kilowatt und so weiter, oder? Und dann sind dann unsere Techniker oder so, oh, ja, nein, es geht nicht, müssen wir noch schauen und wir sind nicht so schnell. Da ist dann eine Skepsis dabei. Das andere ist aber auch, sind neue Sachen, die wir ausprobieren müssen, die wir noch nie gemacht haben. Und das ist nie eine Wohlfühloase für Techniker, die wollen ja das zuerst testen, machen und tun. Und eben Geschwindigkeit, die müssen wir auch beantworten. Wir haben nicht Zeit, ja, wir müssen ein bisschen testen und wenn wir dann bereit sind, können wir kommen. Dann gehen sie zu jemand anderem. Ja. Was wir aber auch herausgefunden haben, ist typisch, ich glaube, seit 30 Jahren bin ich immer noch drin, dass man immer sagt, Moment mal, jetzt sind wir bei der Anfrage und wenn man nachher eine Dissens kommt, ist es dann vielleicht am Anfang trotzdem nur 30 Kilowatt, oder? Wir müssen ja mal anfangen.
Yeah, okay.
Aber ja, das kommt natürlich von den Herstellern her, oder? Die gehen natürlich Hardware, Spezifikationen, Nvidia braucht das, und dann wird es einfach mal weitergehen. Mm-hmm. Dann muss man dort sich ein bisschen vortasten. Aber dort sind schon die Anforderungen, gerade im Strombereich natürlich dann, die Anforderungen ist vielleicht in einem KMU ein bisschen, mehr Skepsis rum, weil sie sich es nicht vorstellen können, sage ich amix. Oder ja, das auch Neuland ist für KMUs. Ja. Und dort können wir dann aber, eben weil wir jetzt schon die ersten Erfahrungen gemacht haben, dann auch schon ein bisschen aus Expertise dann Stellung nehmen.
Du hast angesprochen, das Energiethema ist natürlich riesig. Auch gibt auch immer wieder Kritik für Rechenzentren wegen ihrem Energieverbrauch. Wo stehen bei euch die Investitionen in Sachen Effizienz? Was machen ihr?
Ist natürlich von einem Datacenter-Provider ziemlich Priorität an höchster Stelle. Also das kann man auch schauen in der Strategie, der CTO. Da wird eines gemacht, um ganz sachlich da auch Stellung zu nehmen. Bei uns läuft das natürlich so, dass in Holland haben wir 15, 16 Datacenter. Dort wird natürlich zuerst mal ausprobiert und umgesetzt. Also gewisse Sachen sind in der Schweiz noch nicht, werden aber kommen. Ein Beispiel ist natürlich, wir setzen KI zum innerhalb vom Datacenter, da geht es immer um Kühlung und Luft und wo ist jetzt gerade ein Hitze-Hotspot. Ja. Dass man dort, dass man nicht eben den ganzen Raum einfach mal kühlt auf, was ist es, 25, 27 Grad bei dem Datacenter, sondern dann sieht, ah, da ist jetzt ein Hotspot, da müssen wir nur da reagieren. Also dort ist Sensorentechnologie ist in Holland schon eingesetzt, ist geplant für nächstes Jahr in der Schweiz.
Okay.
Und des Weiteren kann man, schaue ich das Energiethema auch ein bisschen von einer anderen Seite an. Also zum einen ist auch, wir sind regional. Wenn man jetzt schaut, das ist immer noch der Fall, teilweise sogar von grösseren Unternehmen, Industrieunternehmen, das jetzt ein bisschen salopp sagen, oder? Die haben ihre IT, weil die nicht so grosse IT haben, die sind Hersteller von Produkten, also Manufacturer weltweit, haben nicht so grosse IT. Die haben das noch fast wie im Keller unten, oder? Sagen, ja, das klassisch. Läuft ja, macht ja, tut ja. Und die Anforderungen ist das eine, eben, wo ich gesagt habe, Redundanz, Stromausfall und so weiter, wo halt heute auch wichtig ist. Und von dem her gesehen, ja, sind wir sehr aktiv dran. Plus, es ist auch für uns einer der grössten Kostenpunkte, oder? Aber sind wir sehr bestrebt, als ich als Betriebsökonom auch, oder? Man sagt, ich schaue auf die Kosten, wo kann ich optimieren, ist das Thema, das zu oberstoppeln ist. Und letzter Punkt, den ich immer noch gerne wieder anschaue, oder? Nicht falsch verstehen, aber es ist halt auch ein Thema, das man immer wieder muss bewusst machen muss. Auch bei den Kritikern. Würde ich mich direkt fragen, ja, hast du Netflix daheim? Hast du ein Handy? Ich möchte jetzt nicht sagen, der Kunde bestimmt, was durchgeht. Ist da auch der Fall, natürlich. Aber es muss ein Zusammenspiel sein. Aber manchmal darf man auch sagen, ja, eben, wir nutzen das jeden Tag.
Absolut.
Und irgendwo braucht es hindurch dann, Datacenter, wo das verarbeitet.
Du hast Sensoren angesprochen, die in Holland im Einsatz sind. Gibt es sonst noch etwas in Sachen Energieeffizienz, Kühlung, wo du gerne machen würdest? Neue Technologien, die draussen sind, aber noch nicht in der Schweiz sind, fällt dir da noch ein Beispiel ein?
Also vielleicht noch schnell nachzudenken wegen den Sensoren. Da kann man auch schon mit Resultaten, also wir haben dort schon Einsparungen von bis zu 10% angebracht vom Strombedarf in den Datacentern, wo sie eingesetzt worden sind. Das ist schon mal das Erste. Das Zweite, ja, in der Kühlung wird auch, ich bin da nicht so technisch, muss ich ganz ehrlich sagen, aber so Immersion Cooling oder Chip Cooling wird teilweise, also Immersion Cooling haben wir schon eingesetzt, aber Chip Cooling ist auch abhängig von den Kunden. Das kommt jetzt, haben wir aber noch nicht eingesetzt. Und ja, ich wünsche mir vor allem jetzt, sagen wir, für das Datacenter, das nächste Datacenter in Uptown Basel, also in Arlesheim, dann wünsche ich mir eben, dass wir dann, und das sind dann die Anforderungen, KI mit der neuen Technologie arbeiten. Und dann werde ich sehen, wo es dann durchgeht. Oder? Weil dort bin ich noch ein bisschen zu weit weg.
Yeah.
Aber das wird jetzt kommen. Baubewilligung sind wir vorne dran, dass wir die überkommen. Und nachher wird es bis ins 2027, die zweite Hälfte, dann ready sein. Und dann kann ich dort schauen, wo man dann steht.
Mhm. Du hast das Thema jetzt auch schon zweimal angeschnitten. Souveränität ist auch riesig, wird heiß diskutiert, nicht nur in den Medien, sicher auch bei euren Kunden.
Absolut. Also ist ja bei uns ich sage jetzt mal eben, Sicherheit ist schon immer ein Thema gewesen, mhm. oder? Und dort, durch die Zertifizierungen, die wir haben, ISO-Zertifizierungen, ISEA, ist natürlich auch die persönlichen Daten, Datenschutz, also jetzt in Deutschland, da wir ja international sind, DSGV, wo schon weiter ist als DSG in der Schweiz, wo wird aber auch in die Richtung gehen. Also wir sind dort schon immer sensibilisiert gewesen. Und jetzt eben aus der Strategie raus, mit den Partnern und wo sich der Markt bewegt, spielt es uns extrem gute Karten. Oder? Es ist also nicht, wenn ich sage, regionale Provider fokussiert auf KMU. Das ist seit 2019 so. Und jetzt ist das natürlich, sind wir eigentlich ready mit den Partnern, dass wir können Alternativen anbieten in der Schweiz, um diesen Kriterien standhalten. Und ja. wir sehen auch schon die ersten wirklich Enterprise, die ich selber gestaunt habe, die uns anfragen. Entweder via Partner oder sogar direkt. Da sind wir angefragt worden, haben dann wirklich auch zurückgefragt, hat gesagt, ja, aber so wie ich das weiss, im Enterprise, also ihr habt eine Cloud-First-Strategie.
Aha.
Ja, die haben wir schon an. Aber wir müssen jetzt wirklich schauen, dass gewisse kritische Daten eben in Zukunft vielleicht in der Schweiz bleiben und nicht durch den Cloud-Act dann in Mitleidenschaft gezogen werden, sage ich mal so. Und das merken wir wirklich auch, wenn der dort in Uptown Basel, das ist ja auch das MedTech-Center, das dort eben von dem Investor aufgebaut wird, ist für uns ein idealer Punkt, dass wir dort ein Data-Center haben, weil dort kommen auch also Firmen, wo auch Startups, wo genau die Thematik, ja. auch das Schweizer Unternehmen, wo ich gesagt habe, wo bei uns so 6 AI-Racks drin hat, ist auch dort drin. Wir zügeln selber, by the way, das kann ich da sagen, auf Uptown Basel dort in die Workplace 4.0 Bürolocation Gebäude rein.
Schön.
Dass wir wirklich dort sind und eben am wie sagt man, so der Quellen oder Sourcen von diesen Sachen, wo uns dann da in Karten spielen. Also eben Datensouveränität ist dort das Topic.
Du hast angeschnitten, wenn man über digitale Souveränität schwätzt, geht sehr schnell auch um den amerikanischen Cloud Act. Das ist so ein bisschen in aller Munde. Mhm. Du hast auch gesagt, ganz grundsätzlich geht es um Risiko und Compliance, wo die Kunden erfüllen müssen. Datenschutz ist ein Thema nur. Vermischt sich das in den Gesprächen? Wie gehen die Kunden das an? Oder ist Schweiz gut, alles gut? Oder wo siehst du das erklärt, die Fragen wirklich bei den Kunden?
Also es wird schon differenziert angeschaut. Klar, am Anfang, wenn ein Anforderungskatalog kommt, jetzt gerade auch von grösseren Kunden, dann ist das einfach drin, so mit Checkpoint ist ja, muss man haben. Wenn man dann aber in den Gesprächen ist, und das ist man schon noch, muss man und wird wahrscheinlich auch immer mehr differenziert werden, um was geht zum Schluss, oder? Weil genau das Risikoassessment und Compliance-Themen muss der Kunde lösen, oder?
Ja.
Und im Prinzip, ich bin ganz klar, also, Hyperscaler braucht es. Ich habe auch verschiedene Gespräche mit Inhabern von so Cloud-Provider in der Schweiz, oder? Und ich, weil es mich auch interessiert hat, um zu sagen, wie kommst du nach? Ich meine, du hast 30 Leute und Amazon bringt jeden Tag 17.000 Features. Ja, jetzt habe ich übertrieben, aber einfach wirklich, das geht ja nicht, oder?
Ja.
Und im Prinzip ist das ein gutes Beispiel für mich, oder? Dass man muss differenzieren, oder? Sagen, okay, die grossen Unternehmen wieder immer noch Cloud-First haben, das ist effizient, das ist gut. Das Thema ist nachher, um wirklich den Business Case raus kristallisieren, wo Sinn macht, eben, wo sind jetzt wirklich die sensiblen Daten? Und dann ist es halt wirklich vom Management, das merkt man auch vom Verwaltungsrat. Klar, vielleicht kumpelt die jetzt einfach drauf, weil man es überall liest.
Mhm.
Aber ich denke, dort lohnt sich schon. Wenn man das ernst nehmen will und das für eine Unternehmung wichtig ist, dann kann man das nachher so definieren und dann das auslagern und dort dann das machen, aber nicht einfach, ja, jetzt gehen wir da hin und dann ist in der Schweiz und dann ist alles gut. Ich glaube, das ist nie eine Strategie in der IT, die Sinn macht, sondern man muss wirklich anschauen, was macht Sinn, was tut man wo an tun. Aber das wird wahrscheinlich immer mehr kommen. Und gewisse Diskussionen sind wir auch schon drin, die richtig geführt werden.
Das heisst also, nicht mehr nur die IT-Abteilung vom Kunden interessiert sich dafür, sondern auch der Verwaltungsrat weiß plötzlich, dass das ein Thema ist.
Oder es an und dann müssen sie entsprechend natürlich Antworten liefern, oder?
Ja. Souveränität kann man auch interpretieren als, mir gehören meine Daten, ich will wissen, wo die sind, aber sie müssen auch für mich verfügbar sein. Und in dem Kontext möchte ich, also ein bisschen ein heikles Thema ansprechen, auch wieder unter Anführungszeichen. Vor nicht allzu langer Zeit hat es bei euch im Rechenzentrum in den Niederlanden einen Brand gegeben. Es ist in dem Sinn nicht viel passiert. Es sind auch keine Menschen davon betroffen gewesen. Aber trotzdem natürlich ein einschneidendes Ergebnis, vor dem sich jeder Kunde und ihr selber wahrscheinlich auch ein bisschen fürchten. Es ist noch nicht lang her, aber was kannst du schon mitnehmen aus dem Vorfall?
Also, mal zuerst, das ist sehr wichtig gewesen für uns alle natürlich, eben, es sind keine Menschen in Mitleidenschaft geworden. Punkt eins. Punkt zwei, die Ursachenforschung ist noch nicht abgeschlossen. Also, ich habe heute, und wir wünschen uns das alle, und ich kann auch immer wieder sagen, das zeigt mir dann auch, dass unsere DNA so wie gut ist. Also, Techniker sind die Ersten gewesen, die bei mir waren. Aber das wollen wir jetzt intern schonungslos wissen, was genau ist. Schonungslos im Sinn von, weil sie sind interessiert, kann das bei uns auch. Und ich meine, ich sage da ganz offen, nobody is perfect. Auch die ganz Grossen gibt es manchmal Zwischenfälle. Und ich sage so, es sollte nicht so weit kommen, aber das Wichtigste ist, wenn es mal so weit kommt, dass man das aufarbeitet und schaut, wieder Hinweis geben, ist irgendetwas. Manchmal gibt es halt ein Zusammenkommen von verschiedenen Faktoren, die man vielleicht nicht oder fast nicht hätte können vermeiden können, aber man sollte die Lehre daraus ziehen. Also das ist noch nicht abgeschlossen oder wir sind noch nicht so weit. Was ich kann sagen aber, ist, was funktioniert hat, ist Emergency. Ein Modell im Sinn von, wo dann getestet worden ist, wie schnell wir mit Kunden, Partner und unsere Techniker das wieder an Bord waren. Was ich gehört habe, dass Daten eigentlich nicht in Mitleidenschaft gezogen worden sind, oder? Weil das ist wirklich noch jemand anders gewesen. Aber es ist eben, Strom ist ausgefallen, dann ist irgendwo, es kommt dann auch auf Kunden drauf an. Das haben wir übrigens auch, wenn wir Tests machen, darum machen wir das. Weil Kunden, bei einem Colo-Provider ist vielleicht auch ein ganz wichtiger Punkt, oder? Wir sind zuständig für den sicheren Zutritt, Strom und Kühlung und den Platz.
Yeah.
Alles, was im Rack innen ist, ist ja der Kunde. Und ich habe schon alles gesehen, oder? Sage, ja, er muss ja dann auch redundant anschliessen. Das heisst, wir geben Strom, aber wenn man quasi, man kann sich so vorstellen, im Rack hat es zwei separate Eingänge. Strom von links oder rechts, oder wir tun meistens mit Farben blau und rot. Und wenn der Kunde nachher den Server nur an einem Ort ansteckt, kann man sich selber überlegen, also wenn bei uns blau ausfällt, Rot hat noch Strom, er aber nur am Blauen. Das ist auch menschlich, oder?
Ja.
Was wir bis jetzt gehört haben, sind nicht Daten in Mitleidenschaft gezogen worden. Es sind natürlich gewisse Systeme nicht mehr zugreifbar gewesen. Ich glaube, viele Universitäten hat es dort rum.
Ja.
Gewisse Sachen, vielleicht haben die auch Freude gehabt, mal nicht mehr müssen in die Schule gehen.
Wahrscheinlich.
Aber das kann ich heute sagen.
Ja. Wir haben vorher, bevor wir angefangen mit der Aufzeichnung, noch kurz auch über den Stromausfall in Biel geschwätzt. Stadt Biel hat einen Stromausfall gehabt wegen einem Gewitter, stimmt das? Ich glaube. Ja. Wie fest schwitzest du, wenn du siehst, irgendwo auf Teletext oder in den Nachrichten, es ist dunkel in der Stadt?
Das ist jetzt vielleicht ein bisschen salopp, aber die mich kennen, die schwitze da nicht.
Ah, okay.
Also, weil für mich ist, und zwar aus folgendem Grund eben, ich bin da, bin verantwortlich und ich sage, ich bin nicht umsonst irgendwie so ein bisschen Krisenmanager oder eben überall, wo es schwierig ist, habe ich in der Vergangenheit dürfen dann mithelfen. Das ist das eine. Das andere ist aber auch, weil wir haben da schon in Basel Ausfall gehabt und wir machen ja die Tests übrigens, oder? Wir machen jedes Jahr machen wir Ausfalltests, oder? Wir strehlen ab, stellen die dran. Von dem her gesehen, also, es kann schon mal passieren, eben nichts ist unmöglich, aber weil wir das regelmäßig machen, und ich sage jetzt in meiner Karriere, 3 Jahre bin ich bei der Nordsee Schweiz, haben wir in Basel schon zweimal gehabt, jetzt in Biel, und ist alles gelaufen.
Immer überstanden.
Touchwood.
Ja, genau, wir klopfen einmal. Wenn wir nochmal auf die Herausforderungen schauen, wo wir jetzt, und wir nur einen Teil, sage ich mal, angesprochen, was dich in deinem Alltag beschäftigt, eben der Strom, die Energie, Souveränität und mehr. Was sind so 2, 3 Sachen, die dich vielleicht im laufenden Jahr, im nächsten Jahr am intensivsten beschäftigen werden?
Das intensivste ist sicher jetzt die Projekte, also die 2 Data Center.
Mhm.
Weil, ich sage jetzt mal ganz neutral, bin noch gespannt, wie das läuft, eben, weil das habe ich glaube erwähnt. Das Projekt wird gemanagt aus Holland mit lokalen Lieferanten, aber ich bin dort nicht direkt involviert. Bin gespannt, wie das jetzt in der Realität ist. In der Theorie machen wir das Datacenter fertig und wenn es dann fertig ist, übergibt man das mir und dem technischen Team zum Betrieb.
Ja.
Das Einzige, was wir vorher machen müssen, das ist wie wenn man einen Block hat. Wir sollten am liebsten schon alle Wohnungen vermietet haben oder verkauft haben.
Natürlich.
Sprich, im Datacenter-Business redet man von Ankerkunden, dass man schon einen grösseren Kunden hat, bevor dass man dann schon live geht. Das ist meine Aufgabe. Und da bin ich gespannt, wie das geht, weil ich habe da einen Vergleich interessanterweise zu dem zu meiner Rolle, die ich vorher hatte, bei einem Mitbewerber. Da bin ich als CIO gewesen. Und dort hat man ja auch gross gebaut, eben die ganz grossen Datacenter mit Hyperscaler. Und das ist etwas, was eine Herausforderung ist. Weil auch die Leute bei uns, also Techniker vor allem, würden gerne auch schon mitmachen und dabei sein. Und da muss ich jetzt ein bisschen schauen, ob ich Brücken bauen kann und schauen, ja, ob auch frühzeitig können ein bisschen Einfluss nehmen.
Also das heisst, du kriegst sozusagen den Schlüssel, machst die Tür auf und hoffst, es ist alles, wie du und dein Team das brauchen.
Genau, so ein bisschen die Richtung, ja.
Wenn wir jetzt in 2-3 Jahren zusammensitzen, dann ist das RZ voll.
Mhm.
Nein. Woran oder was muss passieren, damit du sagst, mal, Nancy ist in der Schweiz angekommen, ist ein relevanter, bekannter Player da?
Also, wie ich ja vorher kurz erwähnt habe, ich denke, was ich jetzt gemerkt habe, schon in diesen 3 Jahren, das ist noch interessant, also es braucht meistens etwa 1 bis 2 Jahre, bis dann auch gewisse Leute aus dem Markt, Firmen automatisch auf einem zukommen.
Ja.
Also sei anhand von Personen, vom Team oder eben dann auch nur sie vom Branding her, dass wir eine gewisse Bekanntheit haben. In Basel darf ich glaube wirklich mit gutem Gewissen sagen, sind wir das Nummer 1. Dort läuft das wirklich tipptopp. In anderen Bereichen sind wir am Aufbauen. Da sind wir ja auch jetzt in Winterthur mit Digital Winterthur, all den Handelskammern in Basel und
yeah,
da in Winterthur hat es ja auch die gewissen Bereiche, wo man da KMUs zusammenkommen, sei das Digitalisierung oder so, sich trifft, austauscht. Dort tun wir aktiv mitmachen. Und eben für mich ist dann wirklich wichtig, dass im Prinzip Genf, der Markt, der welsche Markt, dass man den auch wirklich sauber aufbaut. Wenn wir das geschafft haben, denke ich, kann man sagen, sind wir in der Schweiz angekommen. Ja, im Osten haben wir noch nichts oder im Tessin. Ob das etwas gibt, weiss ich nicht, kann sein, aber in den 2 grossen Märkten sind wir schon dann gut präsent und glaube auch bekannt.
Dann bin ich gespannt, vielleicht schaffen wir es ja tatsächlich in 3 Jahren nochmal da in sehr warme Podcast-Studio in Winterthur zusammensitzen. Patrick, herzlichen Dank für deine Zeit. Ich habe ein sehr spannendes Gespräch gefunden.
Danke auch, merci vielmal. Und ja, sehen wir da. Danke.
Auch Ihnen, liebe Zuhörer, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Merci vielmal fürs Zuhören. Falls Sie Fragen oder Feedback haben, schicken Sie doch das gern an redaktion@inside-it.ch. Das ist IT-Woche gsi, ein Podcast von der Redaktion von Inside IT. Merci vielmal fürs Zuhören.